ich habe natürlich darüber nachgedacht, ne, was bedeutet das für mich als junge Frau, wenn meine Urgroßmutter eine Täterin im NS war? Und diese Frage, die haben sich ja ganz viele junge Männer schon gestellt. Und ich glaube, wenige junge Frauen.
Gestern ist jetzt. Auf der Suche nach der Familiengeschichte in der NS-Zeit.
Herzlich willkommen zu unserer Folge 19. Mein Name ist Melanie Longerich.
Und meiner ist Brigitte Baetz.
Und heute wollen wir uns mit Täterinnen im Nationalsozialismus beschäftigen. Ein ziemlich unterforschtes Gebiet, wie das auch Lena Dittenissen andeutet, die wir am Anfang schon gehört haben. Sie ist Künstlerin und Filmemacherin und arbeitet ihre Familiengeschichte auf eine ganz besondere Art auf. Wir haben erst mit ihr gesprochen und danach noch mit Sandra Franz. Sie ist Historikerin und leitet die NS-Dokumentationsstelle von Krefeld. Villa Meerländer und hat sich intensiv mit Frauen im Nationalsozialismus beschäftigt, ganz besonders mit Täterinnen und hat dabei auch Lena Dittenissen bei einem ganz besonderen Projekt unterstützt.
Also zunächst einmal zu Lena Dittenissen. Die muss gar nicht für sich selbst erstmal klären, wer ihre Vorfahren waren. Denn sie hat zwei Menschen in ihrer Familie, die sehr eindeutig in den Täterbereich gehören. Da ist zum einen Nanna Conti, Leiterin der Reichshebammenschaft. Die Nazis waren ja sehr an den Hebammen interessiert, weil sie dadurch Zugang zu den Familien bekommen haben. Und zum anderen ist das Leonardo Conti, der Sohn von Nanna Conti. Der war der Leiter des sogenannten Hauptamtes für Volksgesundheit und Chef der Reichsärztekammer und unter anderem in die Euthanasie verstrickt.
Leonardo Conti nahm beispielsweise an der sogenannten Brandenburger Probevergasung teil. Da wurde 1940 im alten Zuchthaus Brandenburg vorgeführt, wie die Tötungen von Menschen in einer Gaskammer oder per Injektion ablaufen. Er sollte im Nürnberger Ärzteprozess angeklagt werden, hat sich aber vorher in seiner Zelle erhängt.
Seine Mutter Nanna Conti, die unter anderem dafür gesorgt hatte, dass Jüdinnen aus der Hebammenschaft ausgeschlossen wurden oder dass sogenanntes lebensunwertes Leben gemeldet wurde von den Hebammen, die wollte aus jeder Hebamme Deutschlands eine glühende Vorkämpferin für das Dritte Reich machen. So hat sie das selber einmal bezeichnet. Juristisch hatte sie nach dem Krieg nichts zu befürchten, auch weil sich die Engländer zum Beispiel nicht vorstellen konnten, dass eine Hebamme sich an Verbrechen beteiligt haben könnte. Allerdings bekam Nanna Conti in der bundesdeutschen Nachkriegsgesellschaft auch keinen Boden mehr unter die Füße.
Wobei das Hebammengesetz, das sie so geprägt hat über die Nachkriegszeit bis heute in seinen Grundzügen besteht und der Deutsche Hebammenverband als Rechtsnachfolger der damaligen Reichsfachschaft Deutscher Hebammen sich erst 2006 überhaupt getraut hat, ihre Biografie mal genauer anzugucken. Aber das erzählt uns Sandra Franz später noch genauer.
Die Historikerin, ja.
Genau. Nun sind die Familienverhältnisse so, dass Nanna Conti Lena Dittes Urgroßmutter ist und Leonardo Conti ihr Großonkel. Aber auch ihre beiden Großeltern waren überzeugte Nationalsozialisten. Wie sie aber auf das Thema aufmerksam wurde, das war ganz klassisch, nämlich in der Schule.
Ein Jahr lang hat man ja in der 9. Klasse so einen Fokus auf die Zeit. Und dann waren wir irgendwie bei dem Thema der Nürnberger Prozesse und ich habe davon zu Hause erzählt und dann meinte mein Vater, ob es da nicht irgendwie ein Foto gibt im Geschichtsbuch. Und dann so, ja, doch. Und dann habe ich ihm das gezeigt und dann hat er da eben so hingezeigt mit dem Finger und meinte dann so, ja, da saß auch mein Großonkel, der Leo Conti.
Der Vater hat da recht gut reagiert und Lena dann auch gesagt, sie könne Fragen stellen. Aber da war sie eigentlich noch zu jung, um die ganze Dimension zu begreifen. Sie hat dann aber bald auch erste Texte ihrer Großmutter Camilla zu lesen bekommen.
Das war so dieses sogenannte Fluchttagebuch. Also das sind ja so Tagebuchnotizen, die anfangen im April 45 und dann ja so die Monate danach.
Wie alt war deine Großmutter da?
Na, die ist 1902 geboren. 43.
Also Lenas Vater, der sich ganz deutlich von dieser Zeit auch distanziert, von seinen Eltern auch, hat Lena zu diesem Thema hingeführt. Was ja eine Aufarbeitung immer erleichtert, wenn es in der Familie jemanden gibt, der sich eben schon mit der Familiengeschichte kritisch auseinandergesetzt hat.
Das stimmt. Das hat uns ja auch schon Gabriele Rosenthal in Folge 5 erzählt. Und das, was sie erfahren hat, ist Lena Ditte natürlich sehr nahe gegangen.
Es hat mich ab diesem Zeitpunkt, ab dem ich das erfahren habe, dass Leo Conti der Onkel meines Vaters war und meine Oma, die dann diesen Text da geschrieben hat, der durchaus, also ganz eindeutig halt irgendwie nationalistische Passagen enthält und auch antisemitische und so weiter. Das hat mich total berührt und das hat mich natürlich auch berührt, weil darin ja auch mein Vater vorkommt und ich ja mit meinem Vater aufgewachsen bin. Und mir das ja auch seinen Lebensbeginn sozusagen plötzlich aufgemacht hat, den ich ja vorher gar nicht kannte.
Lena hat sich entschieden, sich, wie wir das ja auch immer hier sagen, Verbündete zu suchen.
Weil ich auch das Gefühl hatte, wenn ich da mich jetzt irgendwie so ganz alleine auf die Reise mache, dann überfordere ich mich. Ich hatte auch das Gefühl, dass es auch noch ein größeres Thema ist. Also es war so, ich habe natürlich darüber nachgedacht, ne, was bedeutet das für mich als junge Frau, wenn meine Urgroßmutter eine Täterin im NS war. Und diese Frage, die haben sich ja ganz viele junge Männer schon gestellt. Und ich glaube, wenige junge Frauen, weil diese Frage nicht so oft vorkommt in der Erzählung, die wir kennen. Und deshalb konnte ich da irgendwie nicht direkt irgendwo andocken und habe eben Verbündete gesucht und habe die dann ja auch gefunden. Ich hatte Kontakt aufgenommen mit dem PAC, das ist der Arbeitskreis für intergenerationelle Folgen des Holocausts, und Sandra Franz, die leitet die NS-Dokumentationsstelle in Krefeld, und noch einige andere Personen. Und auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, da kommt Resonanz, ich kann auf die zählen. So. Und dann habe ich eben dieses Projekt gestartet. Und in dem Projekt habe ich die Texte genommen, also das sind dann insgesamt so fast 200 DIN A4 Seiten, und habe die in Ausschnitten einer Gruppe von Freiwilligen zu lesen gegeben, chronologisch. Und dann haben wir darüber geredet, unter Anleitung eines Gruppenanalytikers. Also es ist so eine ganz reflexive Geschichte, wo wir halt ja zu 12 in einem Raum saßen an 2 Wochenenden und über diese Texte gesprochen haben. Und ich glaube, das, was das ermöglicht hat, war eben, dass ich ganz viele Dinge nicht sagen musste, sondern dass andere sie gesagt haben. Und natürlich auch, dass die anderen Personen dadurch auch den Raum hatten, nochmal ihre eigenen Erlebnisse und Familiengeschichten zu reflektieren.
Aber gleichzeitig ist es doch auch komisch, oder? Wenn man damit das erste Mal so an die Öffentlichkeit geht und auf einmal sitzt da jemand, der das auch bewertet, den man sonst vielleicht gar nicht kennt und der auch die Familienkonstellationen nicht kennt und nur das an den Texten beurteilt. Das stelle ich mir auch seltsam vor.
Also ja, es ist total seltsam natürlich, und ich war furchtbar aufgeregt und sehr angespannt, und das ist auch anstrengend natürlich, ne? Klar. Aber ich hatte davor schon mit dem Gruppenanalytiker Jochen Bons, das ist so eine Technik, die eigentlich aus der Ethnologie kommt. Das sind so Supervisionsgruppen eigentlich, Deutungswerkstätten, in denen so Forschungsmaterial besprochen wird. Ich hatte ungefähr schon ein Jahr lang an so Gruppen teilgenommen, die Jochen Bons geleitet hat in Bremen, und kannte daher die Struktur. Ich kannte den Ablauf sehr gut. So, und ich habe gedacht, das geht, und ich habe vor allem auch Jochen vertraut, dass er das gut anleitet. Und ich meine, das, was es halt ermöglicht hat, ist sozusagen, oder das, was mir wichtig daran ist, weshalb ich diese Struktur gewählt habe, ist, um wegzukommen aus dieser Erzählung von, die Täternachfahren und Täternachfahrinnen sind auch in irgendeiner Opferrolle. So, weil das ist ein ganz beschissenes Narrativ, sage ich jetzt einfach mal geradeaus. Und da nimmt man einen Begriff oder eine Rolle in Anspruch, die nicht in Ordnung ist, glaube ich. Und um dem aus dem Weg zu gehen, weil ich das auch nicht so empfinde, ne, wollte ich irgendwie durch diese Gruppe und dadurch, dass ganz unterschiedliche Menschen das auch kommentieren konnten und auch ihre Gedanken dazu teilen können, auf eine gesellschaftliche Ebene bringen. Wie sehen wir diese Art von Beschreibungen heute? Was macht es, wenn wir uns heute diese Texte durchlesen? Was macht das mit uns emotional? Was für Gedanken kommen dabei hoch? Welche Bilder entstehen? Was für Widerstände erleben wir? All diese Dinge. Und all das hatte eben in dieser Gruppe Platz. Und natürlich wurde teilweise der Text oder auch meine Großmutter bewertet. Aber dafür war der Raum eben auch gedacht. Und ich glaube, da spielt auch dieses Moment mit rein, dass ich halt als Enkelin, die eben eine sehr weite Distanz, also an Jahren zu ihrer Großmutter hat, auch eine innere Distanz habe, die jemand, die näher dran geboren wäre, vielleicht nicht gehabt hätte.
Also Lena hat das Ganze in ein Projekt gegossen, das größere Zusammenhänge herstellen will.
Für mich war erstmal wichtig, den ersten Zugang zu finden. Und ich glaube auch dadurch, dass ich halt Künstlerin und Filmemacherin bin und in meinen Arbeiten auch viel so mit Affekten arbeite oder die oft aus Affekten entstehen. Ne? Also ich sehe etwas und ich reagiere darauf mit meiner Arbeit.
Und jeder Enkel, jede Enkelin, auch das haben wir in unserem Podcast ja schon häufiger besprochen, hat ja möglicherweise einen Auftrag oder ein Thema, was er mit der Recherche über seine Familie abarbeiten möchte. Und auch Lena Ditte hat natürlich auch eins.
Dadurch, dass diese Verklärung von Frauen und dieses Absprechen von politischer Handlungskraft von Frauen auch ja heute noch ein Riesenthema ist, das ist das, was mich so juckt. Ne? Und dann guckt man da jemanden wie Alice Weidel an oder so, die da auch so eine politische Karriere hinlegt. Und jedes Mal, wenn ich Alice Weidel irgendwo sehe oder lese, muss ich an meine Urgroßmutter denken. So. Und ich bin mir sicher, Alice Weidel ist auch eine liebende Mutter. Ne? So. Und also es geht mir irgendwie um so eine, wie soll ich sagen, um das Deutlichmachen von diesen Ambivalenzen. Und dass wir die akzeptieren müssen. Also wir können die nicht wegreden. Es gibt halt nicht die Erzählung von irgendwelchen Monstern. Es ist einfach nicht real.
Aber wie sieht das genauer aus? Was sagen die Historiker, beziehungsweise was sagt eine Historikerin dazu? Das wollten wir natürlich genauer wissen. Und Melanie, die ist für uns nach Krefeld gefahren.
Und zwar habe ich da Sandra Franz in der Villa Meerländer besucht. So heißt da die NS-Dokumentationsstelle. Und diese Villa, die hat sich Richard Meerländer 1924 bauen lassen. Meerländer war ein ziemlich wohlhabender Seidenstoffhändler, jüdisch und schwul. Und er wurde ab 1933 verfolgt, musste seinen gesamten Besitz aufgeben und wurde schließlich in Treblinka ermordet.
Das ist unser Wintergarten. Das war früher die Terrasse des Hauses und ist dann später in der Pensionszeit ist das hier zum Wintergarten umgebaut worden und ist heute unser Besprechungsraum.
Sandra Franz erzählt, dass es ihr ganz wichtig ist, nicht nur auf die obere Führungsriege, Hitler, Goebbels, Göring zu schauen, sondern auf die Menschen vor Ort in Krefeld, wie die das alles umgesetzt haben. Und deshalb sammelt die Dokumentationsstelle eben die unterschiedlichsten Quellen, die auch die Krefelder an sie rantragen. Tagebücher, Briefe, Urkunden, Fotos, alles, was es in den Familien heute noch so gibt. Täterschaft spielte eine ganz große Rolle, erzählt Sandra Franz. Und sie findet das dann eben auch wichtig zu überlegen, welche Rolle das Geschlecht dabei spielt.
Also das Thema Täterinnen interessiert sie ganz besonders. Der Grund ist eigentlich offensichtlich.
Weil ich glaube, wir haben hier einen Punkt, wo nach wie vor die Propaganda der Nationalsozialisten nachwirkt. Der lange Arm der Nationalsozialisten, wie man manchmal sagt. Dass wir nach wie vor Dinge übernehmen, die in der Propaganda vorkamen und die so akzeptieren. Es gibt eben dieses Bild von, ich denke, das wird vielen bekannt sein, Frauen haben einen klaren Punkt im gesellschaftlichen System. Frauen sollen in der Küche sein, sollen zu Hause sein, sich um die Kinder kümmern, sollen den Haushalt schmeißen. Und solange sie sich in diesen Sphären bewegen, betrachten wir sie positiver. Sobald sie diese Sphären verlassen und sich auch noch in irgendeiner Form brutal äußern, brutal bewegen, haben wir einen deutlich harscheren Blick auf sie, denke ich, als auf die Täter. Wir sind sofort, wenn wir über KZ-Aufseherinnen reden, wenn wir über Ärztinnen reden, reden wir sofort über Monster, die etwas Furchtbares getan haben. Die haben was Furchtbares getan, keine Frage. Aber ist es furchtbarer, weil sie Frauen sind? Und beurteilen wir das anders, weil es Frauen waren? Und das, finde ich, ist eine interessante Frage. Beurteilen wir sie mit den gleichen Maßstäben, wie wir Männer beurteilen würden? Es geht also nicht darum, in irgendeiner Form zu relativieren, was diese Frauen getan haben, sondern eher darüber zu reden, wie ist unser Blickwinkel da drauf und ist der nicht doch geprägt und ist der nicht zum Beispiel auch geprägt von diesem Blick, dass Frauen sowas nicht tun sollten. Frauen sollten mitfühlend sein, Frauen sollten pflegen und sollten eben nicht solche Wärterinnenpositionen einnehmen. Und das ist das, was ich damit meine.
Den Frauen wird also eine eher passive Rolle zugeschrieben.
Das findet sich auch im Bereich Widerstand wieder zum Beispiel. Frauen im Widerstand war auch ganz lange unbeachtet, weil Frauen sind ja nicht politisch aktiv. Also, und das findet sich also eben auf beiden Ebenen wieder, auf Widerstand und Täterinnenschaft. Und die Frage ist eben einfach, nehmen wir uns damit nicht auch einen ganzen Bereich, aus dem wir Erkenntnisse gewinnen können, weg, wenn wir weiter diese Bilder akzeptieren? Und zum Glück gibt es zahlreiche KollegInnen mittlerweile, die das nicht mehr so akzeptieren. Aber ich glaube, die Forschung hat das sehr lange einfach so angenommen und wiedergekaut. Und ich glaube, da haben wir ganz viel Zeit verloren.
Aber welche Spielräume gab es denn in der nationalsozialistischen Gesellschaft für Frauen überhaupt?
Aus Sicht der Nationalsozialisten gab es schon so einen gewissen Druck natürlich, dass Frauen möglichst heiraten sollten. Es wurden auch Anreize geschafft, Ehestandsdarlehen, Gelder, die jungen Paaren zur Verfügung gestellt wurden, um eine Familie zu starten. Die Rückzahlung hat sich drastisch reduziert mit jedem Kind. Ab 4 Kindern war man quasi schuldenfrei. Die Voraussetzung war, dass die Frau nicht arbeitet. Das Ganze ist auch reduziert worden für die Universitäten. Es durften nur 10% durfte weiblich sein. Frauen durften als Ärztin keine eigene Praxis mehr eröffnen. Frauen wurde das passive Wahlrecht abgesprochen. Das heißt, sie durften sich nicht mehr zur Wahl stellen. Das heißt, hier wurden ganz viele Anreize geschaffen. Trotzdem war es so, das hat sich schon vor 33 auch gezeigt, dass die sehr stark antifeministische Propaganda der Nationalsozialisten bei einigen der Frauenverbänden doch negativ aufgestoßen ist. Dann hat man so ein bisschen zurückgerudert und hat versucht zu sagen, nein, die Frau hat natürlich einen Punkt im System, eine ganz wichtige Rolle im System. Und zwar soll die ganz viele Kinder bekommen. Das ist ihre Rolle zu Hause und davon möglichst viele Jungs, weil das sind zukünftige Soldaten. Das wurde später sogar in der Propaganda auch so kommuniziert, dass man sagte, es ist ja auch gleichzeitig ein großes Opfer der Frau, wenn sie einen Sohn bekommt, sehr schmerzhaft, weil sie davon ausgehen muss, vielleicht fällt er dann fürs Vaterland. Also das wurde schon alles auch immer direkt mit kommuniziert. Und es wurden auch Orden verliehen für Frauen, die möglichst viele Kinder bekommen haben. Das gab es dann in Bronze, Silber und Gold, war vergleichbar mit soldatischen Ehrenauszeichnungen. Tatsächlich, das war also die Rolle der Frau.
Meine Oma soll ja auch so ein Mutterkreuz bekommen haben. Sie hatte ja 5 Kinder, allerdings von 2 verschiedenen Männern, aber das scheint da eher kein Hindernis für gewesen zu sein.
Für die Verleihung,
ja. Ja, genau.
Habt ihr das noch, das Mutterkreuz?
Nee, keine Ahnung, wo das ist. Das wird davon erzählt, aber irgendwie scheint es niemand mehr zu haben. Gleichzeitig, erzählt Sandra Franz, haben die Nazis aber durchaus akzeptiert, dass sich Frauen in Bereichen, ja, aktiv beteiligt haben, die ihnen eh zugesprochen wurden. Zum Beispiel eben im Bereich der Hebammen, wie Nana Conti.
Hebammen, das war eine Frauenarbeit. Und da hat man absolut akzeptiert, dass Nana Conti sich sehr nach oben gearbeitet hat. Sie hatte eine einflussreiche Position. Sie hatte dann auch gleichzeitig ihren Sohn Leo Conti, der ebenfalls eine wichtige Position im System hatte. Und man hat sich da auch zugearbeitet. Das war ein Team, das war ein Duo, die beiden. Ihr Sohn hat ihr eben Kontakte zur Ärzteschaft verschafft. Sie hat sicherlich seine rassenbiologischen und eugenischen Vorstellungen gefestigt. Das heißt, im Bereich Medizin und NS-Ärzteschaft waren die beiden ganz wichtig, ganz einflussreich. Und sie hat diesen Bereich Hebammenschaft. Und wenn wir damit berücksichtigen, wie wichtig die Geburtenrate für das NS-System waren, hatte sie eine ganz entscheidende Rolle, massiv geprägt. Und interessanterweise sind da Aspekte drin, die recht modern sind. Sie hat sich zum Beispiel auch für die Rechte unverheirateter Mütter eingesetzt. Sie hat das Hebammengesetz so geprägt, dass es bis in die Nachkriegszeit, bis heute in seinen Grundzügen besteht. Und dass man sich erst 2006 überhaupt getraut hat, ihre Biografie mal genauer anzugucken.
Was heißt denn das, dass man erst ab 2006 die Geschichte von Nana Conti richtig aufgearbeitet hat?
Ja, das lag vor allem auch an dem Hebammengesetz, glaube ich, das sie ja eben verantwortet, das bis heute die Grundlage dafür ist, dass die Verantwortung bei Geburten in Deutschland und Österreich bei den Hebammen liegt. Also sie hat da schon auch einiges geleistet.
Sie ist immer positiv betrachtet worden, hatte aber eine wichtige Rolle im ideologischen System. Wohingegen andere Frauen wie Hermine Braunsteiner, KZ-Aufseherin, recht bekannt durch den Majdanek-Prozess in Düsseldorf, oder Ilse Koch, die Frau des Aufsehers in Buchenwald, oder eine Hertha Oberhäuser, die als Ärztin in Ravensbrück gearbeitet hat, kam aus Düsseldorf, die sind extremst negativ beobachtet worden. Klar, die haben auch im Lager natürlich massiv an Verbrechen sich beteiligt, an Häftlingen, aber sie haben sich vor allen Dingen außerhalb ihrer Sphären bewegt. Sie haben Rollen eingenommen, die gesellschaftlich Männern zugesprochen wurden. Wohingegen eine Nana Conti, die sich im Bereich Eugenik, Euthanasie sehr stark bewegt hat und damit indirekt, die hat keine Peitsche geschwungen, wie eine Hertha Oberhäuser, aber sie hat sich auf einer Ebene, die wegbereitend war, mit den Verbrechen auseinandergesetzt. Die ist nie negativ betrachtet worden, weil sie hat sich um den Bereich gekümmert, der ihr zusteht, die Kinder. Und das ist, glaube ich, was, was wir in der Sichtweise heute immer noch ganz stark haben.
Sandra Franz erzählt, dass für Nana Conti die NS-Zeit die große Chance geboten hat, sich zu emanzipieren, denn eigentlich sei ihr Lebenslauf nicht gerade vorbildhaft für die deutsche Frau damals gewesen.
Sie hat ja eigentlich eine ganz ungewöhnliche Biografie. Sie heiratet mit 17 Jahren, daher auch der ungewöhnliche Nachname, den Schweizer Silvio Conti. Und die Ehe hat zahlreiche Schwangerschaften, ist ansonsten aber nicht besonders glücklich, geht relativ schnell in die Brüche und sie lässt sich 1902 scheiden. Sehr selbstbestimmt, sehr modern. Und geht danach arbeiten. Ihre Mutter passt auf die drei Kinder auf.
Da ist Nana Conti aber schon nach Deutschland zurückgekehrt gewesen und hat in Magdeburg eine Hebammenausbildung dann absolviert und in Berlin gearbeitet.
Sie hat also entschieden, ich suche mir keinen neuen Mann, der sich um die Kinder sorgt, sondern sie hat entschieden, ich kümmere mich selbst um meinen Werdegang. Und interessant dabei ist übrigens, dass Leo war farbenblind und Silvio hatte psychische Auffälligkeiten. Das heißt, zwei der drei Kinder passen auch gar nicht so richtig ins Weltbild. Und wenn wir dann sagen, Nana Conti hatte durchaus auch Einfluss auf Eugenik und Euthanasie, ist das, finde ich, nochmal ganz interessant. Und sie ist dann 28 zur Schriftführerin im Neupreußischen Hebammenverband geworden.
Das völkische Denken war ihr übrigens vom Elternhaus nah. Ein deutsch-nationales Elternhaus übrigens, erzählt Sandra Franz.
Also es fällt schon auf konservativen Boden auf jeden Fall, was die Nationalsozialisten dann propagieren. Und hat dann letztendlich 1933 den Einblick in das Hebammensystem in Deutschland, wie es schon etabliert ist, um dann auch die Leitung der neu gegründeten Reichsfachschaft Deutscher Hebammen zu übernehmen. Wird dann 1939 im Reichsministerium des Inneren Leiterin der zentralisierten Reichshebammschaft. Und das ist schon eine recht zentrale Position. Das wird nicht hinterfragt und niemand würde auch erwarten, dass ein Mann das besetzt. Also das ist auch innerhalb des NS-Systems durchaus vorgesehen, dass diese Rolle von einer Frau übernommen wird.
Nana Conti hatte also in ihrer Funktion eine unglaubliche Macht und hat die Hebammen bis in den letzten Winkel des Reiches kontrolliert, hatte ein ziemlich großes Netzwerk. Das beschreibt ja auch die Medizinhistorikerin Anja Peters ganz eindrücklich in ihrer Biografie von Nana Conti. Den Link dazu, den packen wir euch in die Shownotes.
Man musste seinen Punkt finden, der die Männer nicht interessiert hat. Da gab es schon Möglichkeiten. Deutlich schwieriger wäre es sicherlich gewesen, wenn jemand jetzt Ambitionen gehabt hätte, die Rolle des Propagandaministeriums zu übernehmen oder sowas. Da wäre man sicherlich gegen Wände gelaufen. Aber wenn man sich seinen Punkt gesucht hat, wo man was bewirken konnte, gab es absolut Möglichkeiten, sich zu entfalten.
Einen Punkt, den Sandra Franz ansprach, den fand ich ganz interessant. Also wenn man diese Frauen inklusive Nana Conti ohne moralischen Blickwinkel betrachtet, hatten die damals durchaus eine emanzipatorische Vorbildfunktion.
Es ist für uns natürlich schwierig, das zu beobachten. Das ist auch bei eine Hertha Oberhäuser ist eine Erfolgsgeschichte erstmal aus Karrieresicht. Es ist für uns aber natürlich sehr schmerzhaft, uns das so anzugucken, weil wir das nicht ohne den moralischen Blickwinkel sehen können. Das geht mir genauso. Ich sehe die Arbeit von Hertha Oberhäuser, kann ich nicht sehen, ohne die Verbrechen zu sehen, die sie an den Häftlingen durchgeführt hat und die Versuche. Aber wenn man es versucht, nur aus einer faktischen, die Frau macht Karriere in einem System, was eigentlich nicht vorsieht, dass eine Frau Karriere macht, ist das eine Erfolgsgeschichte, erstmal ein großes Stück weit. Und das zeigt natürlich auch dieses Spannungsfeld und diese Widersprüchlichkeit, die das System hat, die das System ja von Anfang an hat. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, es wird ja auch zurückgerudert. Am Anfang hat man ein deutlich konservativeres Bild und spricht den Frauen irgendwie jede Rolle ab, bis man dann sagt, nein, nein, die Rolle der Frau ist ganz wichtig. Und dann mit Kriegsausbruch auf einmal sagt, ja, ich weiß, wir haben immer gesagt, ihr sollt nicht arbeiten, aber jetzt müsstet ihr leider doch arbeiten. Also diese Widersprüche finden sich ja immer wieder da drin. Und da ist der Nationalsozialismus sehr gut drin eigentlich, diese Widersprüche ein Stück weit propagandistisch wegzuwischen.
Also es gab aber ja nicht nur die Karrierefrauen im Nationalsozialismus. Welche Möglichkeiten hatten Frauen denn da überhaupt generell?
Wir haben ja schon in Folge 8 und 9 mit dem Politikwissenschaftler Jürgen Falter und dem Historiker Armin Nolzen über den Einfluss und die Möglichkeiten gesprochen, die ein Eintritt in die NSDAP bereithielt. Also da war ja nicht vorgesehen, dass Frauen Mitglied wurden und trotzdem gab es da ja allerhand Möglichkeiten, höchst aktiv zu sein, etwa in den vielen Unterorganisationen.
Und da sind ganz viele Frauen drin. Es gibt ganz viele Bereiche, wo Frauen gewollt sind, dass sie drin sind, dass sie organisiert sind. Die NSDAP hat es natürlich darauf angelegt, alle Bereiche des alltäglichen Lebens zu beeinflussen und zu kontrollieren. Und damit sollten alle Freizeitangebote, alle Formen von Organisationen, von Frauenorganisationen oder Ähnliches mit aufgegriffen werden, keine Frage. Von daher wäre die Rückfrage, wäre es überhaupt so relevant, ob Frauen Mitglieder in der NSDAP werden konnten? Nein. Es war völlig irrelevant, ob sie da Mitglied werden oder nicht, weil das ist nicht das, wo die Regierung tatsächlich diese große Einflussnahme gehabt hätte, sondern das Wichtige war dabei, dass die Lebensbereiche kontrolliert werden und da eben auch Frauen durchaus Machtpositionen einnehmen konnten und die Propaganda weitertragen konnten.
Der Bund Deutscher Mädel war da bestimmt so ein Beispiel.
Ja, aber es gab eben auch so Skurrilitäten für die Älteren.
Für die 16-Jährigen aufwärts gibt es den Bereich Glaube und Schönheit. Den finde ich immer besonders abstrus, weil da geht es vor allen Dingen um Körperkult und auch so ein bisschen Gymnastik. Und das sind ganz abstruse Bilder, die man davon sieht. Manchmal so junge Mädchen in weißen Kleidern, die synchron auf Wiesen tanzen. Dann haben wir die NS-Frauenschaft. Und da kommt natürlich hinzu, dass auch solche Sachen wie Pflichtjahre hinzukommen, dass die Frauen dann doch arbeiten sollen, nämlich zur Pflichtarbeit verpflichtet werden. Und das ganze System bricht ja sowieso zusammen in dem Moment, wo der Krieg ausbricht und auf einmal die Arbeitskräfte gebraucht werden. Und natürlich wird das teilweise durch Zwangsarbeit gefüllt, zum anderen eben auch dadurch, dass Frauen verpflichtet werden zu arbeiten. Je weiter sie gesellschaftlich unten stehen, umso wahrscheinlicher ist es am Anfang, dass sie arbeiten müssen. Das heißt, das Großbürgertum kann sich größtenteils noch entziehen. Nach hinten hin wird das immer enger.
Aber es gab ja noch mehr Bereiche, wo sich Frauen engagieren konnten. Das Winterhilfswerk etwa, wo jetzt mein Großvater sich wohl geweigert hatte, Geld zu sammeln. Aber es war auch ein wichtiger Bereich, wo sich eben Frauen engagierten, wie auch in der NS-Volkswohlfahrt. Das hat uns ja Armin Nolzen in Folge 9 erzählt.
Es gibt den Eintopfsonntag. Wir verzichten aufs Fleisch und geben Spenden stattdessen das Geld, geben das an die Bevölkerung weiter. Das heißt, es wird auch an Bedürftige Essen ausgegeben. Es geht hier natürlich auch vor allen Dingen darum, die Kriegsrüstung voranzutreiben, Geld weiter für die Rüstungsindustrie zu haben. Das ist also alles, was hier ineinander greift. Das heißt, wir haben von außen erstmal diesen Deckmantel auch der Wohlfahrt und haben dann aber auch immer diesen, euer Volk braucht euch, eure Soldaten brauchen euch. Und da geht das Ganze eben mit rein und das machen die Frauen. Die Frauen übernehmen das sehr gerne.
Wir haben ja beim Besuch im Landesarchiv gehört, dass man nur etwas über Verwandte findet, wenn die irgendwo mal behördlich auffällig wurden, dass die aktenkundig wurden. Wenn Frauen ja eh als passiv galten, dann findet man über die doch überhaupt nichts in den Archiven. Das habe ich Sandra Franz gefragt.
Frauen sind unsichtbarer, definitiv. Das liegt eben zum einen daran, dass in den entscheidenden Positionen bei der Polizei oder bei der Regierung dann erstmal Frauen nicht auftauchen, wenn nur als Sekretärin meistens. Und ihnen auch eine gewisse Passivität ihm zugesprochen wird. Also ich hatte das letztens, dass ich mit einer Dame, das war dann allerdings aus dem Bereich Widerstand und Verfolgung, da habe ich mit ihr geredet und habe gesagt, ich habe gehört, ihr Vater war auch in der Unterstützung von jüdischen Menschen, die nach Holland fliehen wollten, tätig. Und dann hat sie gelacht und hat gesagt, mein Vater hat gar nichts gemacht, das war meine Mutter. Aber automatisch ist angenommen worden, es war der Vater. Wir haben das sicherlich auch auf der Seite der Täterschaft häufiger, dass automatisch, wenn in bestimmten Gremien Entscheidungen getroffen werden und da ist ein Mann anwesend, dann ist er die zentrale Person, die erwähnt wird. Es gibt die Dokumentation von NS-Frauenschaft und Ähnlichem, da gibt es Informationen. Klar, es gibt auch da Mitgliederlisten und Ähnliches. Da kann man schon nachgucken, aber es wird deutlich weniger aufwendig dokumentiert.
Was für eine Bedeutung hat denn die NS-Frauenschaft? Wie muss ich das bewerten, wenn ich herausfinde, dass zum Beispiel, meine Oma war es jetzt nicht, aber wenn eine Oma drin war?
Ja, das hat mich auch interessiert. Also bei meiner Oma könnte das ja durchaus der Fall gewesen sein. Der Gatte SA-Mann der ersten Stunde, der seit 33 Karriere machte. Und meine viel jüngere Oma, die ja durchaus die Annehmlichkeiten zu schätzen wusste, wie Pflichtjahrmädchen etc. Und wie ist diese Mitgliedschaft da überhaupt zu bewerten? Also war da jeder drin?
Dabei sein musste niemand. Es war eher so, dass eben ein Angebot war für Frauen, sich, sag mal, zu solidarisieren, zusammenzufinden, gemeinsame Ziele zu verfolgen. Also auch ein Angebot der Gemeinschaft. Ich denke auch eine Kontinuität nach dem BDM, wenn das eben dann wegfiel. Und ich glaube, es war weniger eine Frage der Nachteile, es war mehr eine Frage der Vorteile, die man davon hatte, dass man dabei war. Man hatte ein Netzwerk, an dem man sich beteiligen konnte. Man hatte bestimmte Freizeitangebote, an denen man teilnehmen konnte. Man hatte auch gewisse Hilfsangebote, die Familien natürlich angeboten wurden. Wenn man zum Beispiel gerade schwanger war, kurz vor der Niederkunft, der Mann ist nicht da, die Familie steht nicht zur Verfügung, sowas wäre aufgefangen worden, sicherlich auch innerhalb der Gemeinschaft. Und was sicherlich auch noch hinzukommt, es wurden Themen angeboten, Fortbildungen angeboten, wie man sich besonders gut im System engagieren kann, aber auch wie man seinen Haushalt besonders gut schmeißen kann. Wenn man also zum Beispiel jemand ist, dem es nicht nahe liegt, ich weiß nicht, wie ich meine Kleidung repariere, ich weiß nicht, wie ich für eine sechsköpfige Familie koche oder Ähnliches, das hätte man auch da gelernt. Da hätte es durchaus Unterstützung gegeben von der Seite eben. Ich würde nicht sagen, dass eine Mitgliedschaft in der NS-Frauenschaft automatisch bedeutet, dass die Großmutter eine große NS-Täterin war. Dieser Zusammenhang ist sicherlich erstmal nicht zu ziehen. Aber was auf jeden Fall zu ziehen ist, meine Großmutter war in der NS-Frauenschaft. Das heißt, die stand dem System nicht negativ gegenüber. Die hatte erstmal ideologisch mit dem System vermutlich kein großes Problem und hat beschlossen, ich möchte da in der Gemeinschaft weiter aktiv sein und mich einbinden lassen.
Jetzt haben wir ja schon im Landesarchiv in Duisburg gehört, dass wenn man jetzt zum Beispiel mehr über die Tätigkeit im BDM erfahren möchte, es da häufig nicht mehr viel zu gibt, weil viele Unterlagen ja eben im Krieg verbrannt oder auch noch vernichtet wurden. Aber, und jetzt kommen wir eben auf die NS-Dokumentationsstellen, wie in Krefeld. Da kann man trotzdem Glück haben. Also in den Städten, wo die Großeltern zur NS-Zeit gelebt haben, weil die oft ziemlich interessante Projekte machen, die einem zumindest indirekt weiterhelfen können.
Wir haben letztes Jahr einen Aufruf gestartet an die Bevölkerung in Krefeld und haben gesagt, dass Materialien, die noch zu Hause lagern, mit denen man vielleicht nicht so genau weiß, was man damit anfangen soll, dass man die durchaus zu uns bringen kann, dass wir die als Quellenmaterial interessant fänden. Und da sind eine ganze Reihe von Leuten gekommen, da ist sehr viel zum BDM gekommen. Tagebücher, Fotos, Urkunden und Ähnliches. Und was interessant war, was ganz häufig kam, war der Begleitsatz, jetzt ist Großmutter, Großtante, wie auch immer, verstorben. Und wir sind ja froh, dass es wer haben will. Bevor dieses Familienmitglied aus dem Leben geschieden ist, hätten wir uns nicht getraut, die Materialien abzugeben, weil da war noch zu viel emotionale Bindung dran. Und jetzt trauen wir uns das aber und jetzt ist das in Ordnung und jetzt freuen wir uns, dass das hier in gute Hände kommt. Und wir haben auch durchaus dann immer darüber geredet, wie ist das, wenn wir das verwenden, inwiefern darf Familienname genannt werden und ähnliches. Und meistens war man da recht offen sogar und hat gesagt, ja, das ist kein Problem, das können Sie gerne verwenden.
Also auf jeden Fall bei der Suche lokale Gedenkstätten mit einbeziehen. Definitiv wurden die Frauen im Nationalsozialismus lange unterschätzt. Die Forschung hat es mittlerweile eingesehen. Nur in Familien sind ja eher mehr die Großväter Thema. Das merken wir ja auch an uns selbst. Aber eben auch bei den Enkelinnen und Enkeln, die wir bis jetzt getroffen haben.
Da hat Sandra Franz auch eine Erklärung für.
Die Täterinnen, die in den 50ern und 60ern bekannt wurden, die waren die Ausnahme. Die waren, wie gesagt, die Monster. Und der Rest war die breite Masse, die quasi die armen Frauen, denen alle Emanzipationsbewegungen weggenommen wurden, die sich nicht entfalten konnten. Und das ist bereitwillig angenommen worden. Und ich denke, das wird auch nach wie vor von vielen nachfolgenden Generationen bereitwillig angenommen, weil dann brauche ich mich zumindest mit der Hälfte meiner Familiengeschichte nicht auch noch auseinanderzusetzen. Also ich glaube, dass es schon überwältigend genug ist, zu sagen, mein Großvater, mein Vater, mein Urgroßvater könnte Täter gewesen sein. Aber wenigstens die weibliche Seite kann ich ausblenden. Da ist auch ganz viel versäumt worden, weil dieser Blickwinkel war.
Das heißt, wenn Familiengeschichten wieder auf den Tisch kommen, vielleicht mal genauer nachfragen, wenn es um die Frauen geht.
Absolut.
Es ist immer ein Fehler zu sagen, die Frauen lassen wir einfach außer Acht. Es ist natürlich eine Frage von Sozialisierung, keine Frage. Es ist eine Frage von Selbstwahrnehmung. Aber es ist ein Fehler zu sagen, diese Frauen treffen keine Entscheidung. Wenn wir zum Beispiel wieder auf die Aufseherin in den Lagern gehen, diese Frauen entscheiden, die wollen da arbeiten. Die entscheiden das teilweise auch, um von zu Hause wegzukommen. Es gibt zum Beispiel in Ravensbrück in der Gedenkstätte einen guten Archivbestand, wo man das teilweise auch sehr gut nachvollziehen kann. Das sind junge Mädchen, die kommen aus ländlichen Bereichen und die sehen erstmal, das ist eine Arbeitsstelle in der Nähe von Berlin. Damit komme ich da weg, damit habe ich die Möglichkeit, in meiner Freizeit nach Berlin zu fahren und tanzen zu gehen, Männer kennenzulernen und mich frei von dieser Obhut meiner Eltern zu entfalten. Und dann arbeiten die im Lager und lernen, also wahrscheinlich lernen sie auch teilweise dann erst in ihrer Arbeitszeit, was das eigentlich heißt, welche Aufgaben ihnen dazukommen. Aber dann treffen sie natürlich auch Entscheidungen, wie sie die umsetzen. Eine Nana Conti entscheidet von sich aus, inwieweit sie zum Euthanasieprogramm beiträgt, inwieweit sie dafür Sorge trägt, dass bestimmte Informationen weitergetragen werden. Wir haben Frauen, die ganz klar für sich entscheiden, um für mich selber Vorteile zu schaffen, gebe ich Informationen an die Gestapo beispielsweise weiter. Und genauso habe ich Frauen, die die Entscheidung treffen, bis hierhin und nicht weiter. Die Entscheidung treffen, heirate ich einen Mann, der dem System offenkundig sehr nahe steht, oder tue ich das nicht? Dieses passive Darstellen ist meiner Meinung nach sehr patriarchal und auch sehr, sehr einseitig. Und dadurch entschwinden uns ganz viele Möglichkeiten, auch ein komplexeres Bild zu bekommen. Denn wie wahrscheinlich ist es denn, dass sich die Hälfte der Bevölkerung 12 Jahre lang hat alles gefallen lassen und einfach da gesessen hat und gar keine Entscheidung getroffen hat?
Bei dieser Einschätzung von Sandra Franz musste ich dann schon schwer durchatmen. Also bislang war ja da in unserer Familiengeschichte überhaupt kein Platz dafür, dass meine Oma, ja, sich ihren Nazimann selbst hat ausgesucht haben können. Meine coole Oma, die morgens im Alter in ihrer Dachgeschosswohnung immer in Unterwäsche bei lauter Radiomusik Gymnastik gemacht hat, das hat auf einmal ganz andere Bilder bei mir im Kopf ausgelöst. Und irgendwie ist das für mich nicht so einfach anzunehmen, dass da mehr gewesen sein könnte, da merke ich. Und für meine Mutter, meine Tanten und Onkel Siegfried natürlich sowieso nicht. Die ist da die große Heldin der Nachkriegszeit.
Ja, dann wird die auch im System ihre Entscheidung getroffen haben. Dann wird die Beziehungen aufgebaut haben. Dann wird die Sachen mitbekommen haben. Und jedes Mal, wenn sie was mitbekommen hat, hat sie sich entschieden, wie ich mich dazu verhalte, wie ich mich dazu positioniere tatsächlich. Und da muss natürlich unterschieden werden zwischen den Frauen, die Funktionen eingenommen haben, wie eine Hertha Oberhäuser, wie eine Nana Conti, wie eine Hermine Braunsteiner, und Frauen, die vielleicht in Anführungszeichen nur in der NS-Frauenschaft waren oder in gar keiner Organisation. Aber auch diese Frauen haben natürlich jederzeit auch das System mitgetragen, indem sie sich an bestimmte Regeln gehalten haben an dem sie Informationen vielleicht weitergetragen haben, an dem sie mit an der Kontrolle der Bevölkerung gearbeitet haben oder eben nicht, indem sie vielleicht Sachen gesehen haben und die gemeldet haben oder nicht. Natürlich, das ist auch immer eine Mitarbeit am System, keine Frage.
Keine Frage, das muss ich erstmal sacken lassen.
Ja, und ihr vielleicht auch. Ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank. Wenn euch diese Folge gefallen hat, das ist unser Spruch zum Schluss ja immer, dann freuen wir uns auf jeden Fall über Rückmeldungen, etwa über unsere Webseite oder über Twitter oder Instagram. Da sind wir zu finden unter Gestern ist jetzt. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfiehlt oder bewertet, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Das hilft dann auch anderen suchenden Enkelinnen und Enkeln, uns zu finden. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, sagt Brigitte Beetz
und Melanie Longerich. Tschüss.
Das war unser Podcast Gestern ist jetzt. Gestern ist jetzt wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW. Musikalische Beratung Leflin Rechtenwald, Musik Linda Kühl. Dieser Podcast steht unter der Lizenz Creative Commons CC by NCND. Wir freuen uns, wenn ihr ihn vervielfältigt und weiterverbreitet. Weitere Infos dazu findet ihr auf unserer Website gesternistjetzt.de.